Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Wir blicken hinter die Kulissen. Analysen, Berichte und Debatten aus der Welt der Politik und der Märkte. Werde jetzt Mitglied und erhalte Zugriff auf unsere exklusiven Premium-Inhalte auf mikroökonomen.de.
Heute ist Sonntag, der 20. Oktober 2024. Willkommen zur 305. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich, ich grüße dich.
Hallo Marco.
Ich darf nicht vergessen, meiner Mutter zum Geburtstag zu gratulieren. Das werde ich gleich nach der Sendung machen.
Jetzt wissen wir alle, wann Marcos Mutter Geburtstag hat.
Das Wissen hilft euch, glaube ich, auch nicht so viel weiter. Wir haben heute zwei Themen. Einmal, China versucht sich in Reform. Ich habe mal versucht, das alles zusammenzufassen, was nun ausgerechnet in meiner Urlaubszeit so passiert ist und losgetreten wurde. Zumal ja der Ulrich schon vermutet hat, ich hätte mich geirrt in meiner These. Das kann ja nicht auf mir sitzen lassen hier.
Frech, ne? Frech.
Das könnt ihr dann selber beurteilen, ob ich mich geirrt habe. Und dann haben wir noch den Wirtschaftsnobelpreis und ich habe dieses Jahr eine Müdigkeit zu erklären, dass er nicht Wirtschaftsnobelpreis eigentlich heißt, um besonders klug zu wirken. Deswegen belassen wir es auch bei dem Namen.
So. Alles andere ist auch so zu umständlich. Wir wissen ja alle Bescheid.
Ja, genau. Ne? Also nachdem wir vor 3-4 Jahren noch so allwissend waren, sind wir jetzt so völlig abgestumpft und machen alles mit. Geht gut los in der Sendung heute. Ne? Also jedenfalls haben wir zwei Newsletter, auslandsbericht.de, mikronews.de. Da habe ich in meinem Urlaub auch jeweils einen geschrieben. Und die Premium-Aufnahmen werden dann demnächst auch folgen. Also nächste Woche habe ich Tom Krebs, wenn alles klappt. Und übernächste Woche für die Foreign Times dann Hanna Notte mit dem Nahost-Russland-Update, das wir einmal im Jahr machen. Und ich glaube, da hat sich ja einiges getan, sodass wir da nochmal ein paar neue Felder zu besprechen haben. So, ansonsten bedanken wir uns natürlich wie immer und nachdrücklich für eure Spenden, Premium-Abos, Daueraufträge, den Zuspruch, Verteilung in den sozialen Netzwerken und so weiter und so fort. Vielen lieben Dank, das hält uns aufrecht. Und ihr könnt uns natürlich Kritik, Lob und Hinweise per E-Mail senden, mh@mikroökonomen.de. Das ist die E-Mail-Adresse dafür, auch für allgemeine Fragen oder auch technisches, wenn ihr da Probleme habt. So, und ihr findet uns natürlich auf Twitter, Mastodon und Reddit, jeweils als Mikroökonomen mit OE. Da haben wir es mal wieder richtig ausgesprochen und genannt. Und damit wären wir auch schon bei unserer überaus beliebten Rubrik Wir sprechen nicht über. Das ist die ultimative Podcast-Rubrik. und es gibt sicherlich dieses Mal vieles, über das wir nicht sprechen, Ulrich, aber ein Thema ist uns besonders nicht wichtig.
Donald Trump und die komischen Dinge, die im US-Wahlkampf da vor sich gehen. Ich hatte ernsthaft überlegt, dieses komische Krypto-Dingen als Thema hier reinzunehmen. Aber ich muss gestehen, Schande über mein Haupt, aber ich habe dieses Vorstellungsvideo nicht ausgehalten. Es war so eine Ansammlung von wirrem Mist, dass ich,
ne? Also Donald Trump hat 3% dessen, was er verkaufen wollte, verkauft. Und wenn man das so als Indikation für seinen Wahlerfolg nehmen wollte.
Wichtig war vor allem, dass er von dem Grundstock sich erstmal 70% und seinen Friends and Family erstmal zugeschustert hat. Und dann, ja, es ist
Dann war auch niemand mehr übrig, der es kaufen wollte.
Ja. Ja, und Elon Musk holt sich jetzt Stimmen für seinen Superpack mit einer Lotterie. Es ist absurd, was da passiert. Und
gekaufte Wählerstimmen.
Genau, hat das ja nichts zu tun.
Free Speech, das darf ich ja wohl noch sagen hier.
Ja, und deine Waffe tragen, bitte.
Und dann hätten wir noch das schöne Thema, was wir ignorieren, wo ich auch überlegt habe, ob ich es in die Sendung reinnehme, weil es ja so ein klassisches Thema für uns wäre. Es gibt ja da so Handelsplattformen für Wahlergebnisse, wobei eine besonders heraussticht und natürlich wieder Peter Thiel hängt da irgendwo dahinter. Und sie ist auch so ein bisschen Lead für die anderen Plattformen. Da ist dann auf einmal irgendwie Donald Trump mit 60% vorne, Kamala Harris mit 40% entsprechend hinten. Und man kann da so ein bisschen sehen, dass dann irgendwie 4 Accounts, das Wall Street Journal berichtet, das Ding nach oben gezogen haben für Trump, hat 30 Millionen reingepumpt. Das Verhalten dieser 4 Accounts ist sehr ähnlich. Sie kommen aus der gleichen Quelle. Also man vermutet, zumindest Experten vermuten, dass es auch die gleiche Person ist oder die gleiche Interessengruppe, die dahinter steht. Und es zeigt halt, dass gerade diese Sachen, wo man sich was zurechtschubsen kann, das ist halt wie Aktienmarkt, ne? Du kaufst halt quasi Anteile. an der Wette und kannst dann mit ein bisschen Geldeinsatz dann auch entsprechend das dahin schieben, wo du es haben möchtest, wenn du dann nur genug Geld hast. Das Interessante ist ja an der Geschichte dann auch immer, dass nicht unbedingt zu den Verlusten führen muss, die man da so vermutet, weil wir wissen ja jetzt, dass die US, weil jetzt reden wir schon wieder viel zu lange drüber, ne? Jetzt will ich es fertig erzählen, dass du die Sachen ja auch wieder verkaufen kannst, dann der Geldeinsatz wesentlich niedriger ist als das, was du halt reingepumpt hast. Selbst dann, wenn du Verluste hast. Das ist das Schöne an solchen Handelsplattformen. Das andere Ding ist, wenn du dann natürlich noch so einen Hype erzeugst unter den Krypto-Jüngern und die dann alle da reinspringen, ja, dann kannst du das natürlich auch ich will es jetzt nicht Cornering nennen, aber ne, also da kann man dann auch Dinge vielleicht sogar mit Gewinn verkaufen. Das so in aller Kürze. Da haben wir jetzt auch gar nicht drüber gesprochen, sondern es nur kurz erläutert.
Das wäre einfach dann mal eine Folge zu machen können.
Ja, sorry, es hat mich übermannt.
Ja, ja, also statt tatsächlich mit den Wahlbörsen und den Wettmärkten da, hätte das echt für eine Folge gereicht.
Ja, aber da sieht man, wo unsere Präferenzen liegen und da gehen wir jetzt auch gleich ins nächste und eins unserer zwei Themen, nämlich China übt sich in einem Reformreigen. Und um noch kurz zu erläutern, für alle, die nicht alle unsere Folgen gehört haben und völlig überhört haben, was ich so zu China alles gesagt habe. Ich hatte so ein bisschen die These ersonnen, dass man mit den großen Maßnahmen in China warten wird bis nach der US-Wahl, wenn man ungefähr weiß, wer der nächste Präsident oder die nächste Präsidentin in den USA wird. Und das hat den Hintergrund gehabt, dass man eine Strategie entwickeln muss, die das antizipiert. Also du kannst nicht überall Geld hinwerfen und hoffen, dass es läuft und dann kommt Donald Trump als Präsident und du stehst auf einmal vor einem potenziell größerem Handelskrieg, als es der Fall wäre, wenn Kamala Harris dran kommt. Deswegen, das war die These, die ich erarbeitet hatte, zu der ich im Grunde auch noch stehe. Wir kommen auch gleich dazu, warum. Ulrich, dann muss man dann sagen, ob du überzeugt bist. Mhm. Also es ist ja tatsächlich so, ich bin im Urlaub gewesen und dann irgendwie Mitte September ging das los. Erste Gerüchte, dass da was kommt und dann so Ende September haben die dann losgeballert. So jetzt bum, 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 bum. Maßnahme, Maßnahme, Maßnahme. War ein bisschen anstrengend, vor allen Dingen das jetzt so im Nachgang aufzubereiten. Und dann habe ich auch festgestellt, dass mal so als Randbemerkung, dass viele Medien, wenn sie Zahlen rausgeben, überhaupt nicht mehr die Basiszahlen nennen. Also da heißt es dann auf einmal, ja, die haben den Mindestreserveeinlagensatz um 50 Basispunkte gesenkt. Mhm. Dann ist doch meine erste Frage, ja, wohin denn?
Oder wo war er vorher? Was? Egal, ja, ne? Genau.
Also eins von beiden. Es schreibt einfach keiner mehr rein. Also war völlig baff. Also bei deutschen Medien war das besonders ausgeprägt. Und am Ende bin ich auf die irre Idee gekommen, muss ich jetzt mal bei der Notenbank in China nachgucken? Ja, musste ich. Also war völlig baff. Fangen wir mal vorne an. Vorne heißt in dem Fall hinten. Letzten Donnerstag sind Zahlen gekommen und demnach wuchs die chinesische Wirtschaft im dritten Quartal um 4,6%. Wir erinnern uns, das Ziel ist rund 5%, plus minus minimalst, also vielleicht 0,1 darf man abweichen. Ich erwähne es immer wieder, aber ihr wisst es alle, ne? Würde man Experten zur Validität der BIP-Zahlen in China befragen, dann würden die sagen, naja, dem trauen wir gar nicht, das ist eher so, dass das Land sich in einer Rezession befindet, aber es wird halt anders gemeldet. Also es gibt da im Grunde kein Wachstum. Wir selber haben hier intern die Regel, wenn die offiziellen Zahlen schon schlecht sind, dann brauchen wir uns mit den Vermutungen nicht befassen, weil die werden, in der Realität wird es noch schlechter aussehen, aber das reicht uns als Indikation. Bisher bin ich eigentlich auch ganz gut damit gefahren. Das ist dann auch hier so der Fall. Also 4,6%, das ist unter den eigenen Erwartungen. Das ist vor allen Dingen auch gegenüber dem Vorjahr in Q2 waren es 4,7% und in Q1 waren es 5,3%. Also da sieht man schon so eine Art Abflachung, wobei in Q1 viele noch sehr überrascht waren über die 5,3%, soweit ich mich da erinnere. Aber wenn man dann wieder in die Zahlen reinguckt, sieht es auch nicht ganz so schlecht aus. Also der Einzelhandel lief mit 3,2% besser als erwartet, das lag bei 2,5% und die Industrieproduktion legte um 5,4% zu und war erwartet bei 4,5%. Die relevanten Zahlen, wo ich sagen würde, da hat man die meisten Probleme bei China gesehen, die lagen über den Erwartungen.
Wenn du an der Stelle warst, ich habe nämlich auch eine Zahl gesucht, weil im Zusammenhang wurde relativ häufig davon berichtet, dass die chinesische Wirtschaft in der Deflation sei. Mhm. Mit den BIP-Zahlen kommt ja eigentlich auch immer dieser Deflator der die Basis dafür ist. Ist der dir zufällig über den Tisch gelaufen bei der Recherche? Weil ich habe den gesehen in irgendeiner Grafik mit 3 oder 4 Quartalen inzwischen schon hintereinander im negativen Bereich, was halt Deflation wäre. Ist natürlich auch ein netter Wert, über den du das Nettowachstum nach oben schieben kannst, ne? Also du setzt den Deflator einfach in den negativen Bereich, dann hast du mehr BIP-Wachstum. Ich habe gesucht, habe auch nichts gefunden. Also ich war genau bei den Zahlen genauso, egal wo du geguckt hast, alles die gleiche Datenknappheit.
Nein, habe ich nicht. Habe aber dazu auch ehrlich gesagt nicht wirklich geschaut. Was ich sagen kann, ist, dass die Inflation, wenn wir den September nehmen, die lag bei 0,4% gegenüber dem Vorjahr. Mhm. Und es gibt ja noch diesen anderen Hinweis über den PPI, also den Producer Price Index. Und der wiederum ist um 2,8% gefallen im September. War im Vormonat minus 1,8%. Also wenn ich es richtig gesehen habe, lag der über den Erwartungen. Die Erwartungen waren da eher so bei 2,5%. Das sind so die Hinweise. Ich glaube, nach allem, was man aus China sieht, also wenn man es von den normalen Menschen her denkt und wenn man es von den Preisen sieht, die quasi nach außen gegeben werden im Sinne von Export, worüber wir sich ja auch alle beschweren, da kann ich mir nicht vorstellen, dass die nicht in einer Deflation sein sollen. Also ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass es anders ist. Aber das ist halt wieder das Problem mit den Zahlen in China. Das läuft ja so, das wird von unten nach oben gemeldet und erfahrungsgemäß und nach dem, was man weiß, jede Meldestufe liegt ein bisschen was drauf, damit es in die Vorgaben passt. Weil im Grunde wären Karrieren dann auch daran entschieden, dass Planvorgaben erfüllt werden. Das ist jetzt dann vielleicht nicht mehr so schlimm wie unter Mao. Ja. Aber das ist ja schon eine sehr zugespitzte Betrachtung. Aber das ist eigentlich das, was man erwarten würde, wie es so läuft. Deswegen traut im Grunde auch niemand diesen Zahlen. Und deswegen müssen wir einfach davon ausgehen, wenn wir das Verbraucherverhalten betrachten in China, dass es eine Deflation ist. Mhm. Wir hatten das ja jetzt mehrfach hier angesprochen. Es ist schlichtweg depressiv. Und das ist so depressiv, und dazu wären wir ja auch gleich kommen gewesen, dass es jetzt eine gewisse Notwendigkeit gab, zu reagieren. Und diese Notwendigkeit, die hat sich dann spätestens am 26. September gezeigt. Da hat sich das Politbüro zu einer Sitzung getroffen und die hatte ein ungewöhnliches Topic, denn man traf sich, ich zitiere, um die aktuelle wirtschaftliche Situation zu analysieren und zu untersuchen und weitere Vorkehrungen für die wirtschaftliche Arbeit zu treffen. Wer das genau gelesen hat oder mir jetzt genau zugehört hat, könnte sich schon was denken, nämlich da trifft jemand Vorkehrungen für Weiteres. Also für die wirtschaftliche Arbeit, die steht erst noch an, die wirtschaftliche Arbeit. Ich habe das Datum an der Stelle betont, denn am 1. Oktober gab es dann den chinesischen Nationalfeiertag, 75 Jahre Volksrepublik, und die Börsen waren dann vom 1. bis 7.10. geschlossen, Hongkong nur am 1.10. Wir haben also so ein Großereignis, währenddessen die Menschen Reisen machen, Urlaub machen, konsumieren, sich mit der Familie treffen. Ne? Also wo du so in Spendierlaune bist, wo du vielleicht auch ein paar Gelder zurückgelegt hast, wo du aber auch genau drauf guckst, was habe ich denn, was kann ich ausgeben. Und just davor hat man dann diese Ankündigung gemacht. Und kurz darauf waren auch noch die Kapitalmärkte dicht, sodass die das dann gut verdauen konnten. Also sehr gut platziert, wenn man das von der psychologischen Warte her betrachtet. So, und ich habe dann auch eine englische Übersetzung gefunden, die wir euch verlinken werden, und ich lese euch mal einen Kernpunkt aus dem Handout vor. Ich habe das auf Englisch übersetzt bekommen, habe es dann auf Deutsch übersetzt und ein klein wenig gerade gezogen. Dauert ein klein wenig, aber ich glaube, es ist auch nicht ganz unwichtig. Auf der Tagung wurde die Notwendigkeit betont, die antizyklischen Anpassungen in der Finanz- und Geldpolitik zu intensivieren, die notwendigen Steuerausgaben zu gewährleisten und die 3 Garantien an der Basis wirksam umzusetzen. Es ist notwendig, langfristige Sonderstaatsanleihen und Sonderanleihen der lokalen Gebietskörperschaften auszugeben und zu nutzen, um die Rolle der staatlichen Investitionen besser zu nutzen. Der Mindestreservesatz sollte gesenkt werden und die Zinssätze sollten deutlich gesenkt werden. Es sollten Anstrengungen unternommen werden, um den Rückgang des Immobilienmarktes zu stoppen und ihn zu stabilisieren, die Zunahme neuer gewerblicher Wohnungen streng zu kontrollieren, den vorhandenen Bestand zu optimieren, die Qualität zu verbessern und die Ausgabe von Darlehen für Whitelist-Projekte zu erhöhen. Klammer auf, über die Whitelist-Projekte reden wir ganz am Ende auch nochmal. Um die Wiederbelebung brachliegender Flächen zu unterstützen. D Den Bedenken der Öffentlichkeit sollte durch eine Anpassung der Maßnahmen zur Beschränkung des Wohnungskaufs, eine Senkung der Zinssätze für bestehende Wohnungsbaudarlehen und eine rasche Verbesserung der Boden-, Steuer- und Finanzpolitik Rechnung getragen werden, um die Einführung eines neuen Modells für die Immobilienentwicklung zu fördern. Es sollten Anstrengungen unternommen werden, um den Kapitalmarkt anzukurbeln, mittel- und langfristige Fonds energisch auf den Markt zu lenken und Hindernisse für Sozialversicherungs-, Versicherungs- und Vermögensverwaltungsfonds beim Markteintritt zu beseitigen. Fusionen und Übernahmen börsennotierter Unternehmen sollen unterstützt werden. Die Reform der öffentlichen Fonds sollte stetig vorangetrieben werden und es sollten Maßnahmen zum Schutz kleinerer und mittlerer Anleger erforscht und eingeführt werden. Also das war so der dann auch am meisten diskutierte Absatz in diesem ganzen Ding. Und ihr erinnert euch vielleicht, wenn ihr ein bisschen die Medien verfolgt habt, in China gab es daraufhin den größten Anstieg des Aktienmarktes seit Anno dazumal. Also das hat eine große Euphorie ausgelöst. Begleitet wurde das Ganze 2 Tage später dann vom Präsident Xi selbst, der dann nochmal drauf rekurriert und versprochen hat, keine Mühen zu scheuen, um den Rückgang der Immobilienpreise aufzuhalten, das Wachstum der Haushaltseinkommen zu unterstützen und die Kapitalmärkte anzukurbeln und die weit verbreitete Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen. Man kann also vermuten, dass die Behörden das diesmal ernst meinen, würde ich sagen, wenn da so ein Ding rausgehauen wurde. Deswegen gab es auch diese Euphoriewelle. Wer da ganz genau dran ist, sieht dann noch so Späße wie, dass die Pressekonferenz eine Stunde eher als sonst üblich stattfand und dass man mit geballter Manpower da saß, statt nur ein Einzelner und solche Kleinigkeiten. Also ich glaube, die Behörden in China haben da alles getan, um zu signalisieren, ich will jetzt nicht das Wort Zeitenwende benutzen, aber die ökonomische Zeitenwende ist zumindest am Entstehen. Wir werden jetzt Dinge tun. So, und dennoch ist ja natürlich die Frage, was genau das alles nun bedeutet, weil da stand ja jetzt einige Sachen drin, aber so, man hätte es ja gern konkreter, damit man einschätzen kann, wie das so endet, weil angekündigt werden kann ja viel. Die Umsetzung ist dann entscheidend. Und gehen wir mal in diese Erstmaßnahmen rein, denn die sehen wie folgt aus. Die Notenbank hat den erforderlichen Mindestreservesatz um 50 Basispunkte gesenkt. Wir verraten euch jetzt natürlich nicht, wohin. Naja, ich kann zumindest erklären, warum es nirgendwo stand. Jede Bank hat einen anderen, also nicht jede Bank hat einen anderen, aber es gibt Unterschiede bei den Banken, die schwankt. Es rekurriert darauf, dass der durchschnittliche Satz auf 6,6% gesenkt werden soll. Und ausgenommen wurden explizit jene Banken, die bereits bei 5,0% sind. Und ich glaube, das war für viele dann zu erklären in so einem kleinen Text zu viel. Weil dann hätte man vielleicht noch diesen durchschnittlichen Satz erklären müssen und deswegen wurde das weggelassen. Also wenn ich mal so ein Educated Guess abgeben darf. Bei uns bekommt er die Zahl und müsst dann selber mal googeln, falls ihr dazu Fragen habt oder uns noch mal eine Mail schreiben. So, jedenfalls wären dadurch bei den Banken ungefähr 142,5 Milliarden US-Dollar frei, die wiederum dann ins Finanzsystem und an Unternehmen gehen sollen. Dann die Rate für bestehende Hypotheken soll um 50 Basispunkte gesenkt werden, womit rund 50 Millionen Haushalte rund 21 Milliarden US-Dollar an freien Mitteln erhalten könnten. Für Börsen hat man sich einen Swap überlegt, bei dem Sicherheiten, naja, also ein Swap funktioniert ja so, du gibst etwas und du bekommst etwas, ne? So, ist quasi ein Tausch. Mhm. Die geben da Anleihen rein. Börsengehandelte Aktienfonds und Beteiligungen an Bestandsanteilen des CSI 300 Index und dafür bekommen sie Kredite. Das heißt, die Notenbank bekommt oder die Bank, je nachdem wer es macht, bekommt eine Sicherheit. Es geht hier um Broker und Fonds und die bekommen dann dafür halt dieses Geld. So, und wenn es ihnen dann irgendwann schlecht geht und sie das nicht zurückzahlen können, ja, dann haben die anderen halt die Sicherheit. Also das ist quasi wie eine Notenbank, die Liquidität in den Markt gibt und ich finde es ein bisschen schräg, das so Swap zu nennen, weil normalerweise würde man das so nicht nennen aus meiner Sicht, aber so, jedenfalls bekommen auf diesem Wege die Broker und Fonds mehr Liquidität und sie sollen sie dann für Aktienkäufer an den Börsen nutzen, insbesondere dann, wenn die Kurse fallen. Also die müssen ja immer so einen gewissen Mindestsatz an Cash hinterlegen und wenn dann die Kurse fallen, dann haben die Fonds zum Beispiel das Problem, dass Fondsanteile verkauft werden und dann müssen sie natürlich Aktien verkaufen, um die zu bedienen. Die Broker müssen dann gucken, dass sie die Liquidität entsprechend hochhalten, müssen dann gegebenenfalls auch ein paar Positionen decken und das soll dann damit irgendwie nicht nur, und das ist halt das Schräge an der Sache, genutzt werden, um damit sie nicht verkaufen müssen, sondern es geht schon irgendwie auch darum, dass sie dann nochmal kaufen. Also, dass sie quasi ihr Risiko hochfahren. Das ist so ein bisschen, wenn dann einer wegkracht, verschiebt sich halt nur einfach nur das Risiko. Ne? Da müsste man mal drüber nachdenken, ob das alles gut oder schlecht ist. Aber solange dann auch alle aufrechterhalten werden, wenn es schief geht, ja, muss es ja nichts Schlechtes sein. Bloß irgendwann kann der Staat dann auch selber einfach die Aktien hochkaufen. Ne? So, erste Teilnehmer sind China International Capital Corp, CICC. Die CITIC Securities, die kennt sicherlich auch der ein oder die andere, China Asset Management Company und eFund Management Company. Und insgesamt gibt es rund 60 Milliarden US-Dollar abzugreifen. Und als ob das Ganze nicht schon schräg genug wäre, gibt es dann noch ein Instrument für Aktienkäufe durch Unternehmen oder Aktienkäufe durch Großaktionäre, was dann wiederum über die Banken organisiert werden soll. Ich glaube, die bekommen da rund 50 Milliarden. So habe ich es mir zumindest zurechtgerechnet. Wenn da jemand andere Informationen hat, gerne rüberschieben. Für 1,75% per anno haben die Banken dann einen Kredit, den sie wiederum für bis zu 2,25% an diese Unternehmen oder Großaktionäre weitergeben können, die dann wiederum die eigenen Aktien oder halt die Aktien des Unternehmens, die sie halten, dann weiter kaufen können. Und das Ganze sind explizit keine Wertpapierkredite, weil das wäre verboten, wenn die Banken den Leuten Geld für Wertpapierkäufe geben. Da gibt es jetzt eine Ausnahme. Also da muss ich sagen, das ist für mich sehr chinesisch. Ich bin aber jetzt auch nicht so wirklich überzeugt von dieser Maßnahme. So, und dann gibt es noch die Senkung der Mindestanzahlung für Zweitwohnungskäufer. Also, ne, wenn du dir deine zweite Wohnung kaufst, dann musstest du bisher 25% der Gesamtsumme aufbringen. Jetzt sind das nur noch 15%. Und im Gespräch ist dann noch eine Aufkapitalisierung von Banken, also direkt, die dann wiederum mehr Geld zur Verfügung haben, um Kredite zu geben. So, das war die Notenbank. Es geht aber noch weiter. Es werden 248 Milliarden US-Dollar in Anleihen aufgenommen, um ein paar Stimuli zu verteilen. Also die Anleihen sind zweckgebunden. Darunter sind dann so Dinge wie die Erhöhung der Subventionen für die Inzahlungnahme und Erneuerung von Konsumgütern sowie Modernisierung von Großgeräten. Und ab dem zweiten Kind kriegst du dann 114 Dollar zusätzlich im Monat für jedes Kind. Das ist ja dann wieder dieses Anreizsetzung gegen Kinderkriegen. Und eine weitere Anleihe über 142 Milliarden US-Dollar soll es geben, um den lokalen Regierungen zu helfen, ihre Schuldenprobleme zu lösen. Da muss man, glaube ich, zu wissen, das ist ein 1/13 der Gesamtschulden. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, ob damit, weil das war mir ein bisschen unklar aus dem, was ich lesen konnte, ob das jetzt eine Abnahme der Schulden ist oder ob das denen dieses Geld zur Verfügung gestellt wird und dadurch der Staat zum Kreditgeber wird für die lokalen Regierungen. Also ist so ein bisschen unklar formuliert. Es gibt noch eine weitere Sache, die ich am Ende exemplarisch erläutern werde, aber zwischendrin kurz die Einschätzung, meine Einschätzung. Es handelt sich weitestgehend um Maßnahmen im Finanz- und Kapitalmarkt, wie ihr sicherlich gemerkt habt. Und so würde ich das dann auch wie im Ursprungsdokument definiert oder gesagt verstehen. Das ist jetzt halt die Vorbereitung für das, was noch folgt. Und der Finanzmarkt spielt ja immer insofern eine wichtige Rolle. Der muss ja erstmal funktionieren, damit hintendran alles andere auch funktionieren kann. Es gibt zwar auch einen Stimulus, einen kleinen, aber der ist eher begleitend. Also das ist jetzt kein großer Wurf, das ganze Ding. Genauso wurde es ja dann auch vom Markt aufgefasst. Viele Dinge sind einfach unkonkret. Es gibt so Berechnungen, demnach die getroffenen Maßnahmen das BIP um 0,4% nach oben befördern werden. Und vor allen Dingen schätzt man, dass mit der Maßnahme und dann auch den psychologischen Folgen dieser Maßnahme vor allen Dingen das Wachstumsziel in 2024 erreicht wird, also diese 5%. Also da bin ich sehr gespannt, ob das noch reicht. Das müsste ja dann recht zügig umgesetzt werden. Die Überlegung ist da positive Stimmung plus Geld gleich steigende Ausgaben gleich Wirtschaftswachstum. In China funktioniert das alles immer so ein bisschen besser als bei uns, weil die Regierung ja quasi vorgibt, in welche Richtung sie geht. Und die Wirtschaft, Investoren, Bürger im Grunde wissen, das ist jetzt die Richtung, in der man uns Geld verdienen lässt oder besonders viel Geld. Das heißt, das kann schon funktionieren. Es ist auf alle Fälle in dem Sinne effizienter, weil es, man sieht das auch an dem Hype, dann entsprechendes Mindset setzt. Aber da gibt es halt noch so ein paar andere Sachen, die quasi im Raum schweben. Ne? Also es müssen wirtschaftliche Reformen umgesetzt werden. Die Wirtschaft braucht einen direkten Stimulus. Aus dem Immobilienmarkt muss gleichzeitig die Luft rausgelassen werden. Also man kann ja da irgendwie gucken, dass die Preise nicht ins Bodenlose brechen, aber wenn du die Blase beseitigen willst, musst du die Blase beseitigen. Ne? Mhm. Es gibt ein Verteilungsproblem und das könnte durch Stimuli eher vergrößert werden. Das heißt, im Grunde braucht es auch da Maßnahmen. Da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Nach den US-Wahlen wiederum könnte sich die Lage ja nochmal anders darstellen. Und zwar für den Fall, dass sich abzeichnet, dass Donald Trump dann wirklich so eine Art Tabula Rasa macht. Er kündigt ja immer viel an, was dann davon übrig bleibt, in welchem Zeitraum, ist immer unklar. Und er hat auch schon mal in 5 Minuten seine Meinung geändert. Ne? Es wird wesentlich schwieriger für chinesische Unternehmen, wenn die Ausweichproduktionsstätten mit Zöllen belegt werden. Das ist natürlich zuvorderst Mexiko. Das wäre dann aber auch Südostasien, wo viele chinesische Unternehmen Waren durchleiten, zum Beispiel in Vietnam, damit sie nicht mehr als chinesisch gelten oder, Klammer auf, da gibt es Kontrollen, aber die Behörden und so weiter, ihr kennt das ja, sind da auch nicht besonders effizient. Das heißt, es ist sehr schwierig, das abzuschätzen. So, und dann haben wir ja immer noch diese Überproduktion in China und die wiederum führt ja auch zur Deflation in China, also die befördert das zumindest und man kann halt nicht alles nach außen lenken, sondern einiges landet halt auch innen und das sind alles so Probleme, die jetzt angehen müssen. Und bei Überproduktion kannst du dann halt immer fragen, naja, beseitigt man die Überproduktion oder führt man den Konsum zur Produktion? Widmet man sich dem Angebot oder der Nachfrage? So, es gibt, glaube ich, wenn man China zugesteht, wirtschaftlich sinnvoll zu handeln, für all das irgendwie keine einfachen Lösungen, sondern im Grunde muss alles gleichzeitig erledigt werden. Und natürlich gibt es jetzt wieder viele Gerüchte. Ich will sie ganz kurz aufgreifen, warum die chinesische Regierung gerade jetzt loslegt. Und es ist ja zumindest auffällig, dass gerade jetzt eine besonders schlechte Stimmung herrschte. Da fühlen sich dann wieder viele an Covid erinnert. Ne? Auf einmal gehen die Leute auf die Straße, dann wird alles umgeworfen, nichts ist wie vorher und keiner redet drüber. Also ich habe so das Gefühl, da geht man jetzt schon einen anderen Weg, sondern man geht das proaktiv an, bevor die Leute auf die Straße gehen. Die andere Vermutung, die so im Raum steht, ist natürlich, ja, dass eine der lokalen Regierungen kurz vor der Pleite stand und man deswegen gesagt hat, man geht jetzt davor. Vielleicht ist es eine Mischung aus vielen Dingen. Ich würde aber den Chinesen nie absprechen, dass sie auch ernsthaft diese Reformen machen wollen. Man sah auch andere Reformen, die jetzt so gar nicht als große Reformen aufgefasst wurden, obwohl sie es sind oder zumindest nicht so besprochen wurden. Also Änderung des Rentenalters zum Beispiel war jetzt auch. Man sieht, dass da gerade sehr viel gemacht wird. Und es ist eigentlich im Grunde zu viel, um das irgendwie auf Einzelereignisse zurückzuführen, sondern das ist alles etwas mehr vorbereitet worden als gestern. Ich glaube weiterhin, um Ulrich seine Frage aufzugreifen, dass im Grunde die eigentlichen Maßnahmen und damit auch das Gesamtbild, also der große Stimulus, erst nach der US-Wahl kommt. Na gut, das kann ich sagen, in 2 Wochen ist US-Wahl, also na, so schwierig ist das jetzt auch nicht mehr. Aber ich habe es ja auch vorher schon gesagt, es ist sicherlich nicht uninteressant und nicht verkehrt, jetzt diese Vorbereitungen zu treffen, die, wenn wir das mal auch aus Europa heraus betrachten, es immer wichtig war, der Finanzmarkt muss laufen, aber das funktioniert nie ohne Reformen im System. Wir erinnern uns vielleicht an Mario Draghi, der das damals als EZB-Präsident hervorgebracht hat, ne? Dass die Regierungen halt auch investieren müssen. Sonst kann die EZB hier machen, was sie will. Das wird keinen Erfolg haben. Also es muss ein Zusammenspiel dieser Dinge sein. Und das ist auch gerade die große Enttäuschung am Finanzmarkt, glaube ich, dass man dort irgendwie jetzt gedacht hätte, okay, jetzt kommt das im Tagestakt, die ganze Geschichte, aber sie wird halt im Wochen- und Monatstag kommen. Und ich finde, viele Maßnahmen, die sie jetzt getroffen haben, sind schon gar nicht so ohne und halt ein Anfang. So, und wenn der stetig weitergeführt wird, hast du dann halt über Monate hinweg immer wieder Meldungen, die Positives hervorbringen und dann wird das auch entsprechend wirken. Für uns in Europa ist es natürlich super, gerade in Deutschland, wenn China sich da wieder berappelt, weil wir haben ja selber so unsere eigenen wirtschaftlichen Probleme. Ne? So, und dann hat man ja zum Beispiel so Geschichten wie, du brauchst ja auch Einnahmen. Also du kannst ja nicht immer nur Geld rausgeben, sondern du brauchst auch Einnahmen. Auch da gibt es natürlich wieder die Gerüchteküche. Präsident Xi hat in einer Rede gesagt, da hat er so von einer Verbesserung der Einkommenssteuer gesprochen und von einer gut regulierten Vermögensakkumulation. Also der eine oder die andere vermutet dann so eine reiche Steuer. Das weiß ich nicht. Vielleicht findet man auch andere Wege, Einnahmen anders zu verteilen. Zum Beispiel, indem man halt endlich auch die mittelständischen Unternehmen fördert. Weil da wehren sich ja die Banken. Auf der anderen Seite hast du aber auch das Problem, dass die dass sie ja gesagt haben, sie wollen die Fusionen und aus Fusionen entstehen nun mal größere Unternehmen, effizientere Unternehmen. Also das ist alles ein bisschen schwierig einzuschätzen, in welche Richtung es da wirklich gehen wird. Im Regelfall gewinnt aber immer das Kapital, ne? Sagt man so schön. Und das vielleicht auch in so einem kommunistischen Staat. Also mal abwarten. Auf alle Fälle dieses Rentenalter, um da nochmal kurz drauf zurückzukommen, das ist ja in so einer alternden Gesellschaft ein größeres Thema. Das wurde hochgesetzt bei Frauen von 50 beziehungsweise 55, also je nachdem, welchen Job sie hatten, wurde es hochgesetzt auf 55 beziehungsweise 58 Jahre. Bei Männern wurde es hochgesetzt von 60 auf 63. Das ist jetzt, wenn du so die deutsche Diskussion betrachtest, alles noch nicht das Gelbe vom Ei. Ne? Wir sind da ja schon bei bis 70. Alle. Das wird ausgerollt bis 2038, also man lässt sich da auch ein bisschen Zeit und da gibt es dann vielleicht auch noch Spielraum nach oben, wenn die Not etwas größer wird in den nächsten Jahren. Und ich halte das so in dem Gesamtbild, was ich hier sehe, deswegen ist vielleicht auch ganz gut, dass wir das nicht einzeln machen konnten, sondern es jetzt so gesammelt machen müssen. Ich finde das schon große Reform in diesem Gesamtbild und ich würde das nicht kleinreden wollen. Wie gesagt, der fiskalische Stimulus, der fehlt, der muss noch kommen, das wird man dann sehen. Die aktuelle Nachricht ist für mich im Grunde, China erkennt seine wirtschaftlichen Probleme offen an und verbindet diese Anerkenntnis dann eben auch mit Reform. Hat man vielleicht lange nicht erwartet. So, wer dazu nochmal ein bisschen in die Historie gehen will, der schaut mal in das Jahr 1959 und denkt mal mit, was danach alles passierte. Also es gibt da vielleicht auch noch so ein paar Sensibilitäten in Sachen Wirtschaft mitzudenken. Jedenfalls würde ich nochmal ganz kurz auf die chinesischen Banken und diese Whitelist zu sprechen kommen wollen. Also, dass der Finanzmarkt funktioniert, ist quasi die Basis dafür, dass die chinesischen Banken, ich will jetzt nicht sagen reformiert werden können, aber dass man die in eine andere Richtung bringt. Weil die sind so extrem vorsichtig mit der Kreditvergabe, dass sie im Grunde ständig nach Möglichkeiten suchen, Kredite nicht zu vergeben oder möglichst sicher zu vergeben. Und das hat mehrere Konsequenzen. Also in der Mischung aus politischem Vergabedruck und Kreditvergabeangst erzielen die Banken gerade eine wahnsinnig niedrige Kreditrendite. Die lag Ende Juni bei Zinsnettomarge bei 1,54%. Also sie brauchen aber eigentlich für eine ausreichende Profitabilität der Kredite 1,8%. Würde man ja eigentlich noch eher drüber gehen wollen und richtig was verdienen wollen, ne? Und dann kannst du auch wieder mehr Kredite geben. Aber da hängt was, da ist das System verstopft. Und jetzt hast du natürlich diesen Druck politischer Natur, du hast diese niedrigen Zinsnettomargen, die auch dazu führen werden, dass man Druck im System hat, dass da was verdient werden muss. Das führt dann hoffentlich dazu, dass dann vor allen Dingen wiederum die mittelständischen Unternehmen und Unternehmer oder auch Kleinstunternehmer halt eben Kredite bekommen. Also das war jetzt schon mehrfach Thema seitens der chinesischen Behörden und bisher hat man davon noch nicht viel gesehen. Um da mal so ein Beispiel für das Handeln der chinesischen Banken zu geben, kommen wir auf diese Whitelist, weil die ist eigentlich perfekt dafür. Die Whitelist ist dafür da, Unternehmen draufzusetzen und zu definieren, die Kreditlinien erhalten können, um unfertige, aber bereits verkaufte Bauprojekte abzuschließen. Mhm. Banken wollten denen quasi keinen Kredit geben. Die Unternehmen haben keine Liquidität, die fertigzustellen. Und die Käufer hängen dann halt da und haben eine unfertige Wohnung und haben das Geld für die Wohnung ausgegeben, müssen den Kredit bezahlen und aber weiterhin noch eine Wohnung mieten, weil sie ja ihre Wohnung noch nicht haben, die sie gekauft haben. Das ist ein ziemliches Knäuel an Problemen. So, und dieses Programm wurde jetzt verdoppelt, es wurde ausgeweitet auf 562 Milliarden US-Dollar in diesen Maßnahmen, was am Markt als stabilisierend aufgefasst wurde. Ja, also es ist nicht die Lösung des Problems, aber es ist zumindest mal gut. Aber diese Gelder kommen auch nicht hundertprozentig am Markt an. Und das liegt daran, also die Banken sind hergegangen zu den Immobilienentwicklern und haben gesagt, passt mal auf, wir haben ja diese Kreditlinien hier, die sind auch super für uns. Da könnt ihr Kredite erhalten. Aber wir wollen nicht, dass ihr da einfach neue Kredite aufnehmt, sondern wir wollen eure alten Kredite restrukturieren und euch ein bisschen neues Geld geben. Mhm. So, das heißt, die haben Risiko rausgenommen, die Banken, mit dieser Maßnahme. Statt also mehr Risiko einzugehen und quasi das Problem zu lösen, haben sie ihr Risiko reduziert. Und das ist natürlich irgendwo clever. Aber es hilft auch irgendwie nicht in dem Sinne, wie es helfen sollte. Und ob dann wiederum die Immobilienentwickler, wenn sie restrukturierte Kredite haben, wirklich viel mehr Geld haben um die Gebäude fertigzustellen. Das ist dann auch noch eine Frage. Sie haben dann weniger Zinslast, das hilft Ihnen erstmal, aber dann müssen Sie vielleicht ja auch Schulden bedienen und so weiter. Also das Problem hat seiner Lösung. So, dann will die Regierung noch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, das abschließend, um alte Häuser zu renovieren in diversen Stadtteilen, die schon ein bisschen runtergerockt sind, die also älter sind, und das soll dann verhübschert werden. Und das Ganze möchte man bevorzugt dort tun, wo Familien mit zwei Kindern wohnen. Das wird dann auch wieder interessant, hast du wieder dieses Zweitkind-Gedöns. Also das ist eine Mischung aus sehr vielen Dingen. Im Grunde, was ich da sehe, ist, und deswegen ist das nicht der große Bums aktuell, es werden hauptsächlich Risiken verschoben. Es wird dafür gesorgt, dass Geld investiert wird, ja, an den Kapitalmärkten, ein bisschen hier, ein bisschen da, auch in der realen Wirtschaft. Man erleichtert den Bürgerinnen und Bürgern, die Wohnungen haben, so ein bisschen das Leben, ja, über diese Hypothekenzinsen, Absenkung, über das Kindergeld, wenn du denn schon zwei Kinder hast. Ich meine, die Kosten steigen ja, wenn du dir dann extra deswegen eins anschaffen würdest. Also ich weiß nicht, ob das so hilfreich ist oder die Steuerungswirkung erzielt, die es erzielen soll. Aber bisher fehlt einfach ein richtiger, handgreiflicher, also ein wirksamer Stimulus, der Unternehmen wie auch Bürgern hilft. Und darauf warten wir jetzt, und ich vermute mal, also wirklich nur eine Vermutung, wir werden das dann eher so Richtung Anfang nächsten Jahres sehen, vielleicht vor dem Neujahr. Das wäre dann schon wieder ein schöner, optischer, gut aussehender Zeitpunkt. Unabhängig davon werden wir jetzt bis dahin immer wieder Maßnahmen sehen, die ergriffen werden, und diese scheinbar kleinen Reformen, die in der Menge halt doch recht viel sind, sind quasi die Vorbereitung zu dem großen Stimulus. So würde ich das alles lesen und einschätzen. Ulrich, jetzt musst du ein Fazit ziehen.
Nee, ich hätte erstmal ein paar ganz konkrete kleine Nachfragen. Also zum Beispiel so Maßnahmen jetzt an die Familien zu hängen mit zwei Kindern. Klingt ja auf den ersten Blick ganz gut. Damit kriegst du aber eigentlich logischerweise diesen Ketchup-Flaschen-Effekt nicht raus, ne? Dass es jetzt irgendwie alles so steckt und wieder in Bewegung kommen soll. Weil die Wohnungen, die da jetzt stehen, und die halbfertigen Türme da, diese klassischen 60 Etagen Häuser, wo 20, 30 Stück nebeneinander gebaut wurden, die sind ja gar nicht für so Familien geplant worden. Die sind wahrscheinlich alle viel zu klein.
Das weiß ich nicht, aber die Frage ist ja, ab wann gibt es denn so eine Renovierung zum Beispiel? Ne? Also wenn da eine Familie mit zwei Kindern drin wohnt, oder muss überwiegend Familien mit zwei Kindern, oder, ne? Das sind so Fragen, die jetzt irgendwie noch nicht so ganz ausbaldowert sind.
Ja, genau. Vor allem klingt das für mich so ein bisschen nach Gießkanne, ne? Also dieses, wir haben diese ganzen Wohntürme, die nicht fertig gebaut wurden, und die Leute können nicht da reinziehen, weil sie nicht fertig gebaut wurden, und die alte Wohnung nicht aufgeben. Ja, und dann packst du jetzt obendrauf auf dieses ganze Ding, dass die nicht fertig gebaut werden, noch so ein Renovierungspaket, mit dem du wieder eine neue Baustelle aufmachst.
Nee. Also die Renovierung sind für alte runtergerockte. Ja? Mhm. Also Stadtteile, die runtergerockt sind. Da soll renoviert werden. Das haben sie ja auch angekündigt in diesem 20-Punkte-Ding, was ich da vor meinem Urlaub mal aufgezählt habe, dass das renoviert werden soll. Das andere, muss man im Grunde sagen, sind zwei Maßnahmen. Das eine ist, diese Bauprojekte aufgekauft und verstaatlicht werden sollen, die unfertigen. Da will man dann so ein soziales Wohnen irgendwie draus machen, ne? Also wo man, oder sie nennen das bezahlbares Wohnen. Da war ich ja auch nicht so hundertprozentig überzeugt, aber damit hilft man auf alle Fälle mal den Entwicklern und den Leuten, die da die Wohnungen gekauft haben. Die Frage ist dann, wo landen die Verluste? Mhm. Weil das ist mir bis heute unklar, wo die landen sollen. Dieses Programm, was ja bisher recht klein ist, ich meine, es waren so um die 40 Milliarden, oh, jetzt schlag mich nicht, wenn es mehr ist, aber es war recht klein, und da hieß es immer, da brauchst du im Grunde $1 Billion, um das Ding auszuweiten, sinnvoll zu machen. So, das ist diese eine Maßnahme, die wird auch weiter ausgeweitet werden. Da werden die noch was ankündigen. Das steht jetzt schon fest. Und dann gibt es diese zweite Maßnahme, die ja in das gleiche Ding reinspielt, dass man den Entwicklern quasi über die Banken Geld gibt, damit sie fertigstellen. Das heißt, Leute, die dann bisher zur Miete wohnen, können dann endlich in diese Wohnungen rein und sind sofort massiv mit Geld entlastet. Aber genau das funktioniert im Grunde nicht so, wie es funktionieren soll bisher. Und das ist für mich dann halt das Bemerkenswerte, dass es dazu keine Reform gab. Also dass man jetzt nicht gesagt hat, ey Leute oder liebe Banken, ihr müsst jetzt aber neue Kredite rausgeben und nicht nur Kredite restrukturieren.
Mhm, ja.
Weil das ist das, was ich erwartet hätte.
Genau.
Vielleicht gibt es aber interne Anweisungen, von der wir nichts wissen. Ja, mhm. Weil wenn sie ihr Problem lösen wollen, dann würden sie dahin gehen.
Naja, genau, das war im Endeffekt das, worauf ich auch hinaus wollte. Ne? Die müssten halt diese Wohnungen fertig kriegen, auf den Markt kriegen, bewohnt kriegen und dann wird der Ketchup wieder aus der Flasche laufen, weil dann wird die alte Wohnung frei, die Leute haben mehr Geld im Portemonnaie, weil sie nicht zwei Wohnungen gleichzeitig finanzieren müssen. Mhm. Der Bauträger kann den Kredit zurückzahlen, weil die Wohnung verkauft ist und ob dass die Regierung jetzt über eine Verstaatlichung der Wohntürme macht und dann sagt, dann vermieten wir die halt selber. Oder ob sie dafür sorgen, dass die Bauträger das zu Ende bauen können. Das ist ja egal, aber das Ziel sollte halt sein, die Dinger müssen fertig werden. Also jetzt nicht einfach so, ihr kriegt jetzt eine bessere Kreditkondition und dann baut mal fertig, ja. Sondern im Endeffekt müssen die sagen, wenn die Wohnung nicht in 12 Monaten finanziert ist, dann fallen auch eure verbesserten Kreditkonditionen weg. So, sondern das dann einfach mal angefangen wird und ein Turm nach dem anderen fertig gebaut wird und bezogen wird. Du hast natürlich recht, vieles von dem, was da jetzt auf dem Papier liegt, ist im Endeffekt noch nicht die endgültige Entscheidung. Und von daher ist deine These, dass die warten bis zur US-Wahl, auch nicht damit komplett hinfällig, weil es wirkt ja doch alles noch sehr, ja, man sieht schon Lücken in dem Ganzen, über die wir jetzt gerade geredet haben. Und du hast ja sehr viele Stellen gerade erwähnt, an denen noch massiv nachgeschärft werden muss und konkretisiert werden muss, damit man wirklich beurteilen kann, wann dann da was wie umgesetzt wird. Und ja, da kann man dann auch noch die Details in Airquotes festlegen, nachdem die US-Wahl gelaufen ist. Das andere ist halt, man hat halt massiv überinvestiert, ne? Und ich hatte nur so einen Artikel gelesen, da stand drin, ja, die Chinesen setzen jetzt wieder mehr auf Investitionen und Infrastruktur. Und da fragt man sich schon ein bisschen, ja, auf welche Investitionen? Noch mehr Solarfabriken, noch mehr E-Auto-Batteriefabriken, noch mehr Wohntürme, noch mehr High-Speed-Railways. Was soll da passieren, ne? Also wo ist da in China noch der Bedarf da, wo man sagen könnte, hier können wir jetzt ganz schnell viel Investitionen in Gang setzen, weil ja in vielen Bereichen hat die chinesische Volkswirtschaft bisher und auf dem aktuellen Stand halt massiv überinvestiert. Dass die Solarpanelpreise so gecrashed sind, ist ja nicht nur eine Geschichte von Produktionsverbesserung oder technologischer Weiterentwicklung, sondern das ist schlicht ein unfassbares Überangebot, was man in Europa sieht, wo ja Panels in den Lagerhäusern liegen sollen, ne, frag nach bei BayWa, die gar nicht so schnell auf die Dächer kommen können, wie die eingekauft wurden. Aber wenn man in die Branche reinhört, hört man die gleichen Geschichten aus China selber auch. Also die haben da auch nochmal Panels rumliegen und wissen nicht, wohin damit. Und gleichzeitig hört man so Sachen wie, die Fabriken sind nur zu 50-60% ausgelastet. Es ist da nichts mehr zu investieren. Die müssen erstmal ihre vorhandene Produktion auslassen können. Und das war halt schon, ne, bei den Türmen und den Wohntürmen wird es halt ganz eindeutig sichtbar, wie massiv da überinvestiert wurde. Aber das sind in vielen anderen Sektoren halt genauso. Und da, ja, so eine Blase, die Luft sinnvoll rauszulassen, ist halt schwierig, ist halt sauschwierig. Und die ist groß, die chinesische Investitionsbubble.
Ja, vor allen Dingen braucht es Zeit, ne?
Ja, genau.
Das ist keine Sache, die du mal eben so machst, wenn du, außer du sagst, ich lasse es zusammenkrachen.
Mhm.
Ja, also das ist ja so dieses US-Prinzip. Zusammenkrachen lassen, ja. Dann die Banken retten und nach 2-3 Jahren wieder der große Hype mit einer nächsten Story. So wie nach der Finanzkrise. Kann man alles machen, ne? Aber ich glaube in China, das ist halt auch eine Realität, die sind halt sehr auf Kontrolle bedacht. Und das hat halt Vor- und Nachteile. Deswegen dauern viele Dinge auch sehr, sehr lange. Und dann geht es natürlich schon auch immer darum zuzugeben, dass da Fehler gemacht worden sind, dass etwas nicht gut gelaufen ist. Weil das steckt ja in der Krise, ne? Krise bedeutet auch immer, da sind Fehlentscheidungen getroffen worden. Und die will halt wieder keiner zugeben. Unabhängig davon, immer wenn wir wieder da drauf gucken, ich glaube halt, dass sie, und das ist das, was mir immer wichtig ist, dazu zu sagen, ich glaube halt, dass sie eine nicht so schlechte Arbeit machen in dem, was sie da tun, wenn sie es dann tun. Dass das alles immer menschenrechtlich fragwürdig ist und so weiter, das muss man, glaube ich, sehen und bedenken. Also gerade wenn dann wieder so ein paar Unternehmer mal verschwinden und erst nach einem Jahr wieder auftauchen und solche Geschichten. Aber sie treffen keine oder wenig dumme Maßnahmen. Also insgesamt ist das alles schon sehr überlegt und strategisch. Und ich glaube, sie sind auch bemüht, weil das ist ja das, was man den Kommunisten und Sozialisten immer vorwirft. Die haben keine Ahnung von Wirtschaft. Ich glaube aber, dass sie bemüht sind, das, was sie da haben, gescheit zu steuern. Es ist aber auch eben nicht so leicht, wie man das in so einem Zeitungskommentar mal eben hinpflanzen kann. Ne? Das gehört halt auch zur Wahrheit. So, in dem Sinne finde ich jetzt die Maßnahmen so als erste Maßnahme halt auch nicht schlecht. Ja, sie gehen ein Problem an, den Kapitalmarkt. Sie sagen selber, es ist die Grundlage für weiteres. Ich glaube, es ist nicht verkehrt, dort anzufangen. Das ist eine gute Idee. Jetzt muss es dann halt nur immer weitergehen. Gut, dann kommen wir mal zu dir, du hast ja quasi auch ein China-Thema, ne?
Ja, als Einleitung. Aber ich habe mal wieder den Wirtschaftsnobelpreis als Thema. Mhm. Eigentlich auch ein heißes Thema für die Hanna. Aber gut, jetzt bin ich diese Woche dran. Ist auch ein ganz interessanter Preis zum ganz interessanten Thema, das auch schon mal populärwissenschaftlich aufbereitet wurde. Denn zwei der drei Preisträger, also die drei Preisträger, Daron Acemoglu, Simon Johnson und James Robinson. Zwei davon haben auch ein schönes Buch geschrieben, das heißt Why Nations Fail. Das hat sich auch ganz gut verkauft. Also ich habe davon Wind bekommen. Es scheint kein totales Fachbuch gewesen zu sein und es ist auch als Taschenbuch erschienen. Deswegen Tipp an Ökonominnen, die vorhaben, den Wirtschaftsnobelpreis zu bekommen. Forscht zu einem Thema, was auch ein gutes populärwissenschaftliches Buch geben kann am Ende. Worum ging es dabei? Es ging um Thema aus der Entwicklungsökonomie und die ganz große Frage, warum manche Länder reich sind und manche Länder arm sind und warum es auch viele arme Länder nicht schaffen, reich zu werden. Während es, kurzer Vorgriff, sehr wohl das Gegenteil gibt, also reiche Nationen, die arm werden. Nicht umsonst heißt das Buch Why Nations Fail. Das ist natürlich ein Thema, an dem ganz viele Leute schon geforscht haben. Acemoglu, Johnson und Robinson haben einen neuen Ansatz gewählt und haben über eine sehr ausführliche, sehr tiefe, sehr statistisch fundierte Forschung die Wichtigkeit von Institutionen versucht zu erarbeiten. Also wie wichtig sind Institutionen für den wirtschaftlichen Erfolg eines Landes? Ich habe bis jetzt so die Geschichte ungefähr so aufbereitet wie die meisten in der Presse. Ich würde jetzt aber mal umdrehen und mit einer für mich interessanten These am Anfang anfangen. Also erstmal, was sind Institutionen? Das muss man vielleicht mal einmal sagen. Rechtssystem, die Justiz, der ganze politische Sektor gehört dazu. Die Demokratie gehört eigentlich auch dazu und war zum Beispiel Acemoglu immer sehr, sehr wichtig. Kommen wir gleich drauf, weil da setzt einer der Kritikpunkte an. Demokratie deswegen so wichtig, um unfähige Politiker abwählen zu können. Man braucht ein vernünftiges Steuersystem. Ein Klassiker in dem Bereich ist natürlich No Taxation Without Representation. Also die Leute haben keine Lust, Steuern zu zahlen, wenn sie nicht auch einen Einfluss bekommen auf die Gesellschaft. Sprich, wieder zurück, Demokratie, freie Wahlen. Wir haben die ganze Polizei und aus diesen ganzen Bereichen folgen halt dann sehr viele kleinere Einzelpunkte. Der gerechte Zugang zu Bildung, ne, dass das nicht von der Zugehörigkeit zu irgendwelchen Volksstämmen oder Parteien abhängig ist. Eigentumsrechte sind super wichtig für die wirtschaftliche Entwicklung. Grundstücke, Unternehmen, Wissen nicht zu unterschätzen, ne? Patente, Copyright, Warenzeichen. Das zahlt alles auch zusammen ein auf Sicherheit, auf das Gesundheitssystem, wie gesagt, wie bei Bildung auch auf den Zugang zum Gesundheitssystem. Und ganz, ganz entscheidender Punkt ist, dass die Systeme halt korruptionsfrei funktionieren. Man kann halt jeden dieser Bereiche, Justiz, Politik, Steuern, Bildung und so weiter durchdenken in korruptionsfreien Gesellschaften und man kann denen mal durchdenken mit Korruption und dann weiß man halt, wie wichtig der Faktor Korruption ist. Dann haben wir die Aufzählung der Institutionen durch. Ich habe jetzt das nicht theoretisch politwissenschaftlich aufbereitet, sondern einfach alles in einen großen Topf geworfen, aber ich glaube, dadurch wird klar, was damit gemeint ist. Die Forschung unterscheidet jetzt in diesem Bereich, oder sagen wir mal so, die Forschung, für die der Wirtschaftsnobelpreis vergeben wurde, unterscheidet über zwei Arten von Institutionen. Das eine sind inklusive Institutionen und das andere sind extraktive Institutionen. Und hier wandle ich jetzt die Geschichte mal ab und leite das aus einer These her und am Ende fügt sich das dann wieder alles zusammen. Die interessanteste These, die ich in diesem Bereich gelesen habe, war, dass dünn besiedelte Gebiete einfacher zu erobern und zu besiedeln sind. Also wir beziehen uns jetzt hier auf die Zeit des Kolonialismus, weil eins der sehr häufig genannten Beispiele zwischen einem Land, was arm wird und einem Land, was reich wird oder einer Region, die reich wird, die werden normalerweise die USA und Mexiko genannt. Mexiko war halt zur Zeit der Eroberung, der Kolonialisierung, ein relativ hochentwickeltes Land, das relativ dicht besiedelt war. Während der nördlichere Teil eher Steppe war. Na, da liefen halt die Bisonherden durch und dann jagten da so ein paar indigene Völker. Aber es war kein Vergleich zu Mexiko, wo es ja richtig große Städte gab. Aus dieser Besiedlungsdichte kann man diese ganze These der inklusiven Institution und der extraktiven Institution ableiten. Also These, wenn das Land leer ist, also relativ bevölkerungsarm, leer ist falsch, ne? Relativ bevölkerungsarm ist, konnten die aus Europa stammenden Siedler relativ einfach das Land erobern. Diese Siedler hatten in diesem Land die Macht und die Institutionen, die dort aufgebaut wurden, kümmerten sich vor allem um die Siedler. Während die Länder, in denen vorher schon relativ dicht besiedelt wurde, die Institutionen vor allem geschaffen wurden, um die bisherige indigene Bevölkerung zu unterdrücken und auszubeuten. Also wurden dort extraktive Institutionen geschaffen. Dieser Unterschied zwischen einer Justiz, die sich um Unterdrückung kümmert, und einer Justiz, die sich um die Siedler kümmert, ist in der Forschung der entscheidende, der dazu führt, dass ein Land reich wird und das andere Land arm bleibt. In dem Land, in dem sich die Institutionen um Unterdrückung, Ausbeutung kümmern, sind die Länder, die am Ende arm geblieben sind. Und die Länder, in denen die Institutionen sich um die Siedler kümmern, also um die Bevölkerung kümmern, die ja dann, ne, muss man an diesem Punkt erwähnen, nicht mehr die alte ist, ne, sondern die alte wurde ja auch verdrängt, teilweise sogar ausgerottet. Aber dort hat man Institutionen, die sich um die Bevölkerung dort kümmert und die sorgt dann dafür, dass das Land halt sicher ist, dass es stabil ist, dass es wächst, dass es Reichtum hat und so weiter. Damit haben die drei Wissenschaftler im Endeffekt ihre Hauptthese offengelegt. Was daran vielleicht noch ein bisschen interessanter ist, ist um den Reichtum. Also warum ist manches Land reich und warum ist manches Land arm, haben sich ja schon sehr viele Wissenschaftler gekümmert. Ne? Das ist ein uraltes Forschungsthema, weil darüber könnte man ja quasi den Stein der Weisen, wie mache ich mein Land reich, herausfinden, wenn man genau wüsste, da gibt es einen magischen Faktor und wenn ich den umlege oder den einführe, dann wird mein Land reich und alles wird gut. Und meine Bevölkerung liebt mich und so weiter. Das ist aber noch gar nicht der Punkt, an dem die Forscher angefangen haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen, sondern sie sind auf noch einen anderen Faktor gestoßen. Und das ist ja eine Umkehr häufig im Reichtum der Länder. Weil es gibt halt wirklich, why nations fail, sehr viele Länder, die früher reich waren und heute arm sind. Und genauso gibt es auch gegenläufige Bewegungen, Länder, die arm waren und heute wieder reich geworden sind. Und die ist eigentlich noch viel interessanter, weil das zeigt erstens, das kann sich ändern, ne, was natürlich durchaus Hoffnung geben kann. Aber es zeigt eben auch, dass manche Erklärende, ne, ja, reiche Länder bleiben immer reich und da wird sich nichts dran ändern, halt nicht so sind. Ne? Also es liegt zum Beispiel nicht am Wetter. Es liegt zum Beispiel nicht an der Religion der Leute. Es liegt zum Beispiel nicht am Arbeitsethos. Ne? Die Deutschen sind fleißig und Klischee, Schublade auf, sorry dafür, Afrikaner sind faul. Die Gloria von Turn und Taxis-These, das zu dem Thema erwähne ich jetzt hier nicht. Und es liegt auch nicht an Religion. Ne? Da gibt es ja auch sehr viele Erklärungen in der Hinsicht. Ich verlinke einen Wikipedia-Artikel, in dem die ganze andere Forschung in dem Bereich erwähnt wird. Und ganz interessant, deshalb hatte ich das gerade mit den besiedelten, nicht besiedelten Regionen kurz erwähnt, denn die Forschung erklärt zum Beispiel oder versucht diesen Effekt, warum sind zum Beispiel im Subsahara-Afrika so viele Länder so arm geblieben. Die wurde früher halt viel darüber erklärt, dass da die Leute so viel krank werden, so um es mal so einfach zu sagen. Die Forschung hier leitet jetzt aber dieses Ergebnis ganz anders her und zwar gar nicht darüber her, dass da im 18. und 19. Jahrhundert so viele Krankheiten waren, sondern diese vielen Krankheiten dazu geführt haben, dass sich da weniger Siedler angesiedelt haben. Deswegen sind weniger Institutionen für die Siedler dort entstanden und deswegen sind die Institutionen, die dort entstanden sind, halt diese extraktiven Institutionen gewesen. Also die das Land, die Bevölkerung, die Rohstoffe ausgebeutet haben. Also selbst diese Sache, also diesen tropische Regionen schwierig wegen Krankheiten, kann man aus der Vergangenheit eigentlich sauberer herleiten als aus der Gegenwart. Also man muss jetzt an dieser Stelle grundsätzlich sagen, man könnte jetzt natürlich den kurzen Schluss machen und zu sagen, ja, also die Siedler, diese Kolonialisierung, die ist ja total gut. Wir hätten noch mehr Leute da hinschicken müssen und alles wäre gut gewesen, ne? So, ja, ne? Ne? Also man kann die, es gibt manche Kurzdenker, die genau diese These äußern würden, aber das ist es ja genau eben nicht, ne? Also den Schritt darf man halt nicht machen. Das ist halt eher eine Erklärung dafür, warum diese Länder sich halt entwickelt haben. Und da kann das Land und andere Leute ja gar nichts dafür, dass einmal du das Schicksal der USA gewählt hast oder Kanada gewählt hast und einmal das Schicksal von Simbabwe oder irgendwie sowas.
Ich will dazu noch mal einen Punkt reinbringen, weil das ist ja wirklich interessant. Was wir bei Wirtschaft im Ökonomischen sehr oft übersehen, ich will jetzt nicht sagen immer, das ist Zeitschiene. Mhm. Also ich finde, Kolonialisierung und Wachstum ist dann ein sehr guter Ansatz, weil die Frage ist ja, okay, wenn man jetzt heute drauf guckt, gab einen Wachstumsschub, ja, Kolonialisierung, super. Wenn man da in 2, 3, 4, 5.000 Jahren drauf guckt, dann vielleicht vor ausgebeuteten Ressourcen steht, die sich nicht so schnell regenerieren und so weiter und man dann so ganz andere Probleme hat, dann würde man dieses Wachstum ökonomisch ganz anders werten. Aber wir denken halt von damals bis heute, da haben wir unsere Daten, ja, soweit sie dann vorhanden sind, und leiten daraus dann her, dass das super ist.
Die ganze Forschung ist natürlich an solchen Stellen sowieso immer tricky, ne, weil die Zeitschiene dazu kommt. Die USA sind jetzt halt super lange ein selbstständiger Staat, ne, die unabhängig seit, wie viel, weiß ich nicht, 250 Jahren, keine Ahnung, Pi mal Daumen. Und viele Länder in Afrika oder auch in Asien, da ist der Zeitraum, den die für eine eigenständige Entwicklung haben, halt viel, viel kürzer. Es ist schwierig, darüber Schlüsse zu ziehen, wobei man den Wissenschaftlern und auch anderen, die auf diesen Gebieten schon geforscht haben, aber dann zu anderen Schlüssen gekommen sind. Also die sind halt wirklich zu den Schlüssen gekommen. Ja, nee, das liegt an der Geografie, das liegt am Wetter, das liegt an der Religion. Es gibt sehr viele Erklärungen darüber, die zum Beispiel über den Calvinismus, ne, niederländischer und ja in der Schweiz waren sie, glaube ich, auch eine Prägung diskutieren und meinen, das wäre wirtschaftlich vorteilhaft, wenn man sich so verhalten würde, wie denen, deren Religion vorschreibt. Aber
ich habe mal die AI kurz gefragt, ist Kolonialisierung gut? Da kann man ja sowas mal fragen, ohne dass man uns das vorwirft. Also ich gebe euch den ersten Satz. Der Kolonialismus hat überwiegend negative Auswirkungen und kann nicht als gut bezeichnet werden. So, dann einige wichtige Punkte dazu. Also die AI sagt nein.
Ja, das ist Thema ja in den meisten Fällen auch so passiert, ne? Genau. Ist ja in den meisten Fällen auch eben passiert. Der Normfall war ja diese extraktiven Institutionen, die halt zur Ausbeutung der Länder dienten. Und die Forschung sagt halt, es ist halt super schwierig, davon loszukommen. Vor allem, wenn man den Wert der Institutionen, also von guten, inklusiven Institutionen, nicht versteht. Man muss der Forschung aber zugute halten, dass die sehr weit und sehr weit in die Vergangenheit zurückgeschaut haben, dass sehr viele Daten rangezogen wird. Und das kann man in dem Buch auch nachlesen, also in Why Nations Fail, nicht unbedingt in der Forschung. Da kriegt man wahrscheinlich ganz viele einzelne Paper zu den einzelnen Bereichen. Aber da wird halt wirklich angefangen beim Römischen Reich, Römisches Imperium, Republik Venedig taucht auf. Den Kolonialismus-Aspekt haben wir jetzt hier exemplarisch aufgeführt. Ein weiterer interessanter Aspekt, der auch massiv untersucht wurde, ist der Wiederaufstieg Westeuropa nach dem Zweiten Weltkrieg, weil hier lag halt wirklich viel am Boden. Oder wenn man noch ein bisschen weiter zurückschaut, hatte Europa ja sogar zwei Weltkriege. Und vor dem Zweiten Weltkrieg war Argentinien eine der größten Volkswirtschaften auf der Welt. Ich weiß nicht, Top 10 auf jeden Fall. Die hatten eigentlich viel bessere Voraussetzungen als Europa, das sich mit zwei Weltkriegen permanent wieder Wohlstand vernichtet hat. Und trotzdem ist Westeuropa nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgestiegen. Und Robinson und Johnson haben das unter anderem auf die Institutionen hier zurückgeführt, die es ja immer gab und die immer wieder auch aufgebaut wurden und gepflegt wurden. Und ja, das ist halt eine Sache, auf die Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg halt auch wirklich stolz sein kann, dass diese Institutionen hier in Deutschland funktionieren. Es wird viel gemeckert, aber Marcel Fratscher hat auch einen Kommentar dazu in seiner Kolumne in der Zeit geschrieben. Man sollte die Wichtigkeit und den Einfluss von funktionierenden Institutionen in einem Land niemals unterschätzen. Das ist halt wirklich wichtig, dass die funktionieren, dass die da sind, dass man eine Justiz hat, die freidrehenden Politikern reingrätschen kann, wenn die meinen, sie müssten Asylbewerber nach Ruanda oder Albanien abschieben oder auslagern, wie es man in der Ökonomie vielleicht nennen würde. Das ist wichtig, dass da Korrektive drin sind, ne? Dass die Bevölkerung die Politik wieder einfangen kann, dass die Justiz die Politik einfangen kann, dass die Justiz den Rechtsstaat einfangen kann und dass man halt so ein System hat, was sich in gewissen Bereichen selber stabilisiert. Und nicht so leicht zu entgleisen ist. Wir kennen die Parteien, die das gerne schaffen würden. Wir kennen den Wladimir, der das auch gerne schaffen würde. Die Zweifel an den Institutionen in Deutschland immer stärker werden zu lassen.
Den Wladimir Wagenknecht?
Ja. Oder Sarah Putin-Knecht. Nenn es, wie du willst. Das ist halt ein durchaus entscheidender Faktor und wir sollten das nie unterschätzen. Wenn man auf die Kritik, und das ist eigentlich das Bindeglied oder der Anknüpfpunkt an dein Thema vorhin, zu China, wird China halt relativ häufig als Gegenbeispiel genannt. Weil Acemoglu war einer, der immer darauf gesetzt hat, dass die Demokratie bei den Institutionen sehr entscheidend ist. Er war in der Vergangenheit eher skeptisch, was das Wachstum Chinas oder den Vormarsch zur Wirtschaftsweltmacht war, weil er glaubte, dass China ohne Demokratie irgendwann an so einen Deckel stößt. Ne? Also man kennt das, man nennt das so Middle-Income-Trap. Ich glaube, da hat die Hanna auch mal in einer alten Folge was drüber erzählt. Also so Volkswirtschaften, die von so einem niedrigen Niveau auf ein gewisses Niveau kommen und dann dabei da aber hängen bleiben und dann das weitere Wachstum irgendwie nicht hinkriegen. Ne? Also den Durchbruch zu einer wirklich, früher hat man erste Weltnation gesagt, heute gibt es irgendeinen anderen Begriff, der mir gerade nicht einfällt, entwickelte Volkswirtschaft ist, glaube ich, das. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Dann eben doch nicht schaffen. Das heißt, man kommt auf ein gewisses Niveau, aber darüber hinaus kommt man nicht. In China sieht es ja gerade so aus, als würde China dort nicht stecken bleiben. Ne? Also es würde China wirklich schaffen, in das oberste Drittel oder das oberste Viertel der Volkswirtschaften bei BIP pro Kopf vorstoßen und sich da auch nachhaltig etablieren. Und vielleicht hat Acemoglu einfach auch unterschätzt, dass die wirtschaftlichen Institutionen alleine, also sowas wie Eigentumsrechte, sowas wie ein Steuersystem, sowas wie ein Bildungssystem, alleine ausreichen, um eine Wirtschaft in die Top-Liga auf der Welt zu bekommen. Und dass die gesellschaftlichen Institutionen, wie zum Beispiel eine unabhängige Justiz, wie ja eine Polizei, die unabhängig ist und sich an ein Rechtssystem hält, wie freie Wahlen, wie freie Medien, für die Wirtschaft gar nicht so interessant sind. Ja? Also schwierig. Vielleicht wissen wir es auch noch nicht. Ne? Vielleicht treffe ich gerade auch eine zu positive Annahme. Vielleicht stößt China auch gerade an so einen Deckel. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht dran.
Lass mich mal ein paar Gedanken dazu, so aus dem, was ich beobachte. Weil das Interessante ist ja, es läuft halt gerade für China, ne? Oder es lief gerade für China. Jetzt haben sie im Grunde zum ersten Mal so eine richtige Wirtschaftskrise. Sie kommen halt aus so einer Zeit der Reformen hervor, aber die Frage ist ja dann immer, wie reformfähig man hinten raus ist. Und ich glaube, das wird sich jetzt zeigen. Aber ich glaube, was wir hauptsächlich gerade lernen, ist, dass Demokratie wesentlich instabiler ist, als wir alle glaubten. Dass es halt doch irgendwo im Menschen, in Menschen als Gesellschaft, so ein Bedürfnis nach autoritären Figuren gibt und dass autoritäre Figuren auch immer wieder so ein destruktives Element haben können. Und das hat uns China ja gerade in der Vergangenheit auch gezeigt. Also wenn du da an die Mao-Zeit denkst, und das vor allen Dingen dann unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, also Halleluja. Aber wir lernen jetzt halt auch, dass wir nicht frei davon sind. Also ich glaube eher die These, dass die Demokratien da besonders gut sind und dementsprechend Demokratie eine Voraussetzung für all das sei, das ist die Fehlannahme. Ich glaube, da liegt der Irrtum in der Sache. Das andere, was ich aber zu China vielleicht mal über einen Proxy sagen möchte, wenn man in Oman guckt, die hatten einen über lange Zeit jetzt einen Herrscher, der extrem beliebt war. Der ist dann gestorben, dann gab es einen neuen Herrscher, der ist jetzt auch nicht unbeliebt, aber jetzt auch nicht so beliebt wie der alte. Und als ich die dann so gefragt habe, was ist denn da, wenn der mal nicht mehr ist? Wie geht's denn dann weiter? Wird das dann so bleiben, so nett? Oder ist das dann, ja, das liegt halt in Gottes Hand. Ne? Also du bist, ich glaube, da kann man dann wiederum Russland ganz gut anführen, du bist halt in einer Diktatur oder in einem autoritären Staat halt auf die Willkür des jeweils Herrschenden angewiesen und musst das dann erdulden, wie es ist. Also musst das halt einfach hinnehmen. Oder du musst natürlich den Streit suchen und versuchen, den rauszukippen. Das geht ja meistens eher blutig zu. Das ist die eine Wahrheit für die eine Seite. Da haben wir uns im Westen sehr lange drauf konzentriert. So, und die andere Wahrheit für uns dürfte dann entsprechend sein, naja, auch aus einer Demokratie kann halt auch so ein autoritäres Ding werden. Der einzige Vorteil, den du in der Demokratie hast, wenn sie besteht und du einen Idioten wählst, ist, du kannst ihn wieder abwählen nach einer gewissen Zeit.
Ja.
Wir sehen aber auch an Donald Trump, dass die nicht immer freiwillig gehen und dass das auch nicht gesetzt ist.
Mhm.
Von daher sollte man, glaube ich, dazu übergehen, in den Analysen zu sagen, naja, alles kann überall entstehen. Es ist jeweils die Frage, ob es gewollt ist. So, und da kommen wir dann wieder zur Diktatur und dem autoritären Staaten. Also im Regelfall ist da halt die persönliche Bereicherung im Vordergrund, weswegen es wenig wirtschaftliche Prosperität gibt. Und das führt aber nicht zwangsläufig dazu, dass so ein Staat schwach ist, weil wenn du Rohstoffe verkaufst zum Beispiel, also wenn du nach Russland guckst, Putin hat sich nie für die wirtschaftliche Entwicklung interessiert. Den haben die Rohstoffe interessiert, die Ausbeutung der Rohstoffe. Da ist genug Geld für das, was er wollte und das, was die Führungsebene oder die Oligarchenebene, das war immer genug für alle da, sodass das lief und alles unter Kontrolle war. Das hat ihm gereicht. Und er hat dann jetzt auch noch genug Geld, um Krieg zu führen. Also ich glaube, man darf halt nicht dieses, das ist sicher, da reinbringen. Sondern jedes System hat seine Trade-offs und wir müssen gucken, dass wir halt das in die richtigen Bahnen lenken. Und ich glaube, als Bürger hast du halt in einer Demokratie mehr Lenkungsmöglichkeiten. Und das sollten wir dann doch zu schätzen wissen.
Ja, die Frage ist halt nur, ob Acemoglu das nicht vielleicht ein bisschen zu positiv gesehen hat. Wir hatten ja auch immer
das meinte ich ja damit. Das war meine Rede gerade.
Genau. Wir hatten ja mal diese Wandel durch Handel-These, ne, die uns ja immer geöffnet hat gegenüber China, wo man gesagt hat, ach, weißt du, wir drücken mal beide Augen zu und wir wissen, ne, keine Demokratie und jedes Jahr 1000 Hinrichtungen und Umerziehungslager und. Aber wenn die Chinesen erstmal in den Welthandel integriert sind, dann kommen die hier nach Deutschland auf die Messen und die reisen ins Ausland und nach Japan und dann sehen die, wie toll das woanders ist und da wollen die auch Demokratie. Na gut, die These war auch etwas arg optimistisch und ist nicht so wirklich aufgegangen.
Nee, die haben Geld ohne Demokratie und nicht jeder ist unzufrieden damit.
Ja. Und sie schaffen noch Abhängigkeiten in anderen Ländern, ja, und rollen quasi ihr System noch aus. Ja.
Um es noch rund zu machen, China und Demokratie, bevor es da jetzt einen kleinen Aufschrei gibt. Wenn man die Chinesen selber befragen würde zu diesem Thema, dann würden sie mit hoher Wahrscheinlichkeit antworten, dass sie natürlich eine Demokratie sind, eine Demokratie des Volkes, dass sich halt über die Partei schöpft oder eine Diktatur des Volkes, dass sich als Demokratie über die Partei schöpft. Und die waren ja ziemlich piss, die Chinesen, dass sie von Biden nicht zu dieser Demokratieveranstaltung damals eingeladen worden sind. Also sie sehen das halt auch anders, ne? Wenn du dann mit ihnen sprichst. Und das macht viele Diskurse und Überlegungen auch sehr, sehr schwierig.
Ja, ich bin auch durch. Also wir haben das jetzt im Endeffekt alles angeschnitten, was ich hier mehr aufgeschrieben habe. Von daher
können wir
auch in den Gesellschaftsteil.
Dann können wir ja ab in den Gesellschaftsteil. Also ich hätte ein Bierchen anzubieten.
Ja, ich habe auch ein Bier. Bei Pick bin ich mir im Moment auch nicht ganz, ganz sicher. Ich könnte einen Podcast picken. Sag mal, habe ich den Podcast schon mal gepickt mit den untergehenden Schiffen?
Nein, nicht, ne? Dass ich wüsste.
Gut, dann picke ich den mal. Das ist natürlich ein schöner Kolonialismus-Pick. Ich könnte jetzt natürlich auch das Buch Why Nations Fail picken.
Also ich habe im Urlaub ein Büchlein gelesen, das passt ganz gut zur Sendung, von Alberto Cairo. Der hat ein Buch geschrieben, How Charts Lie. Und ich fand es sehr interessant zu lesen, in dem Sinne, vieles wusste ich schon. aber es schärft nochmal die Sinne dafür, wenn man so einen Chart vor sich sieht, nicht gleich so an die Decke zu springen und irgendwo hinzurennen und zu schreien, guck mal, sondern mal kurz in sich zu gehen, nochmal zu gucken, was sagt der eigentlich, ist das logisch und so weiter. Und das Ganze quasi nochmal so, dass man das quasi nochmal einstudiert in seinem Kopf. Wenn man natürlich wenig mit Charts zu tun hat, dann ist das Buch eigentlich umso spannender, weil es ist ja wirklich oftmals ein Problem, gerade in den sozialen Netzwerken, du siehst so einen Chart und der sagt dir irgendwas und die Frage ist, ist das denn eigentlich das, was er sagt oder stimmt das Datenmaterial dazu? Man muss aber fieserweise sagen, das Buch hat natürlich, wenn man es dann so gelesen hat, auch so ein, er sagt es halt immer nicht direkt, aber im Grunde ist es halt so, du musst halt die Hintergründe des Themas kennen, um den Chart einschätzen zu können. Mhm. Und oftmals, wenn du dich mit dem Thema beschäftigt hast, weißt du instinktiv, was du davon zu halten hast. Wenn du da nicht drin bist, hast du im Grunde keine Chance und müsstest dich damit beschäftigen. Heißt dann aber auch im Grunde hauptsächlich, dass man, das ist auch schon ein bisschen älter, das Buch, das war nach der ersten Trump-Wahl. Ich glaube, wann ist denn das, 2019 oder wann war das? What? Ja, 2019. Also die Beispiele sind da nicht mehr so hundertprozentig aktuell, aber es taugt als das, was es ist. Und es heißt im Grunde, man sollte, wenn man es nicht wirklich weiß, das nicht unbedingt als Bestätigung für sein Wissen nehmen, sondern müsste dann nochmal näher reingucken und den Chart eher als Anlass nehmen, ein paar interessante Fragen zu stellen. Ja. Mhm. Wie gesagt, also als Schärfung der Sinne finde ich sehr interessant. Wer sich natürlich mit Charts schon auskennt, der wird da wenig lernen. Aber ich glaube, so für den normalen Zeitungsleser in Anführungszeichen gibt das nochmal ein paar sehr gute Hinweise. Vor allen Dingen, und das ist, glaube ich, ein ganz guter Nebeneffekt, man beschäftigt sich nochmal mit den verschiedenen Chartarten. Also wie Informationen dargestellt werden, gerade visualisiert, gibt es ja da ein immer größeres Spektrum. Und das fand ich dann auch nochmal so interessant, das zu verinnerlichen. Wie Charts lügen von Alberto Cairo.
Ja, interessant. Es gibt da so ein ganz altes Buch schon mit How to Lie with Statistics. Das ist bestimmt schon 70 Jahre alt. Keine Ahnung. Wenn ich jetzt, kein Pick, ich habe noch einen anderen, bei der BBC in der Podcast-Serie gibt es auch einen Podcast, der heißt More or Less, der sich aber nicht mit Charts, ne, weil Charts sind nicht so wirklich podcast-tauglich, aber mit Statistiken und Zahlen beschäftigt. Und ja, der zeigt dann auch, dass du bei manchen Dingen halt wirklich die genaue Fragestellung kennen muss und dass du allein durch die Umformulierung der Frage, gerade Umfragen, das sind ja der Klassiker, da kannst du so viel Unterstellungen reinschieben und wenn du dich fragst, wie viele Leute hast du wirklich gefragt und ist das statistisch signifikant und wie war denn die genaue Fragestellung, kannst du das Ergebnis eigentlich fast schon wegwerfen, aber die Medien bringen halt trotzdem jede Zahl, weil irgendwie glauben die Leuten Zahlen. Und Statistiken und Umfragen, das und
es hat Schaden so einen erst Effekt recht, ne? Auf uns. Ja. Ja, man glaubt sofort intuitiv eine Wahrheit zu erkennen und das ist tatsächlich ein Problem. Aber gerade in dem Sinne, ne? Also wenn man sagt, man will sich da nochmal schärfen, ich glaube, dann ist das ein sehr gutes Buch. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das super viel Spaß gemacht hat zu lesen. Ja, das muss ich dazu sagen. Die Beispiele sind zwar immer ganz nett, aber es ist halt am Ende geht es um Charts und Zahlen und Hintergründe. Man kann den Sachbuchcharakter da irgendwie nicht rausbekommen. Aber er hat viele Grafiken, sodass man dann quasi auch sehen kann, worum es geht und dadurch auch ein bisschen übt, wie man das so einordnen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine deutsche Version gibt, aber ja. Auf Englisch auf alle Fälle gut lesbar.
Ja, ich habe in dem Zusammenhang auch noch, Quatsch, aber Podcast, ne, was will man machen, mal so eine Umfrage gesehen, wie Leute mit Flächen in Charts da klarkommen. Ne? Also du machst so Aufteilungen, Kreise zum Beispiel sind total, die wirken total gut. Ne? Du nimmst Kreise unterschiedlicher Größen und versuchst durch die unterschiedliche Größe irgendwas darzustellen. Das Problem ist, dass ein etwas größerer Kreis sofort viel mehr Fläche hat. Und damit kommt der Mensch eigentlich überhaupt nicht klar. Also wenn du so Größenvergleiche über Kreise machst, ist das total schwierig. Das ist
eins der ersten Beispiele.
Genau, wenn du eine Grafik, wenn du eine Visualisierung machst, ne, also ich habe mich da aus der IT-Sicht mal ein bisschen mit beschäftigt, wenn du darüber versuchst, Größenverhältnisse darzustellen, das klappt nicht. Der Mensch kann das nicht. Der kann den Kreis nicht wirklich intuitiv in Größenverhältnis umsetzen. Und wenn du das damit versuchst, hast du den falschen Charttypen gewählt. Ja gut, jetzt höre ich aber auf, weil es soll ja kurz sein. Auf das Kolonialismus-Thema Planet Money habe ich, glaube ich, schon 800 Mal hier gepickt. Ne? Da gab es eine sehr schöne Folge über Schifffahrt und wieso so viele spanische Schiffe früher gesunken sind. Das zahlt auch so ein bisschen auf manche Thesen ein. Den verlinke ich mal hier. Ich erzähle jetzt nicht so viel davon, weil sonst nehme ich das weg. Planet Money ist immer ziemlich kurz. Kann jetzt hier gerade in der Folge nicht erkennen, wie lang sie ist, aber sind maximal eine halbe Stunde meistens. Und da wird das genau hergeleitet, warum gegen genaue Anordnungen des spanischen Königshauses doch immer sehr viele Schiffe komischerweise auf der Fahrt gesunken sind. Und das hat was mit Profit, mit Wetter, mit Korruption und so weiter zu tun. Also es war alles gut überlegt und es sind halt doch dauernd Schiffe abgesoffen. Ganz interessante Folge, kann ich mal empfehlen, wie eigentlich auch fast die ganze Serie, obwohl die mir inzwischen manchmal ein bisschen zu basic geworden ist. Soll ich weitermachen? Ich habe nämlich auch ein Bier.
Ja, könntest du. Ich habe jetzt, wir haben das ja letztes Jahr schon angefangen mit dem Wasser, ne? Also ich war ja im Urlaub und ich habe ja dann letztes Jahr angefangen mit dem Wasser mit Geschmack mich da zu beschäftigen und habe dann festgestellt, dieses Jahr gibt es dann auch Wasser mit Geschmack, aber Sparkling Tea war der neue heiße Scheiß.
Okay.
Da habe ich mich dann dieses Jahr in den Bereich Sparkling Tea reingearbeitet, bin auch sehr begeistert von diesem Bereich, aber ich hätte, ich fange jetzt glaube ich dann doch mal an. So viel geredet. Ich habe dann aber als erstes, ihr erinnert euch vielleicht an Liquid Death, dieses Wasser aus Österreich, was mir da im US-Eisladen für $6 verkauft wurde. Ich glaube, 6 waren es oder 8, man weiß es schon gar nicht mehr. Das war dann, als ich im Whole Foods war, war das so das erste, was ich gesehen habe, Liquid Death in verschiedenen Geschmacksvarianten. So, und jetzt muss ich leider, ich habe 2 probiert. Und die 2 muss ich leider, glaube ich, in eine zusammenfassen. Was war denn das? 2. habe ich gar nicht fotografiert. Aber ich glaube, ich krieg's aus dem Kopf. Also ich habe das Liquid Death Psycho Cider.
Mein Gott, was Namen.
Und ich glaube, das andere war Melone. Convicted Melon. Also Liquid Death Psycho Cider und Liquid Death Convicted Melon getrunken. Und das war schon sehr interessant. Also das kostet im Whole Foods dann nur noch 2,30. Ja, ich glaube mit inklusive allem dann 2,50. Und das Problem, was ich mit diesem, also ich fand es fürchterlich, ja, um es mal vorwegzunehmen.
Ja.
Und es lag daran, die süßen das mit Agave. Und dieser Agave-Geschmack von dem Agavenzucker, der war so präsent, dass mir im Grunde weder die Melon noch der Cider irgendwo gewahr wurden.
Mhm.
Sondern ich war einfach erschlagen von diesem fürchterlichen, ich kann das überhaupt nicht leiden, das Zeugs, Geschmack. Also, wenn ihr schon Liquid Death kauft, dann bitte einfach nur als Sprudelwasser. So, und das Lustige war aber, ich habe dann so Verwandte besucht und dann haben wir so ein bisschen drüber geredet, was es so alles für Zeugs gibt. Und die haben im Grunde von den Sachen, die ich so interessant fand, ne, so diesen ganzen Whole Foods-Scheiß und was du da so in diesen Biomärkten kriegst und auf dem Markt und sonst wo. Also alles, was ich interessant fand, kannten die nicht. Aber dieses Liquid Death, das war denen bekannt, weil das wird in den Clubs in L.A. verkauft. Und dadurch war es dann irgendwie wieder bekannt. Da steht dann ja auch so drauf, Murder your first. Naja, also ja, also ich kann das nicht empfehlen. Das hat wirklich scheiße geschmeckt. Anders kann ich das nicht nennen. Haltet davon Abstand. Wenn ihr diesen Mist schon kaufen müsst, dann bitte als Sparkling Water, als reines Sparkling Water aus den Alpen. Da steht so ein Blödsinn drauf auf dieser Verpackung. Aber es ist ein echt geiles Geschäftsmodell. Das muss ich den Österreichern wirklich da lassen.
Mhm.
Das haben sie richtig gut gemacht. Aber vielleicht sind es auch keine Österreicher. Da kommt jedenfalls das Wasser her. Clever, aber nicht gut schmeckend. Für mich.
Mhm.
So, du bist dran mit deinem Bier. Schnöden Bier.
Ja, schnödes. Hey, das ist Bioland und alles. Ich habe es getrunken, ein Urstrom-Ale aus ganz im Norden Deutschlands, aus, wie hieß denn das Kaff? Warte, ganz kurz, jetzt nochmal eben, Dollar Group. Also da, wo die, ich glaube, so hieß das, wenn nicht, ist auf jeden Fall der Bereich Deutschlands, wo die Ortsnamen ganz eindeutig, ja, schon dänisch eigentlich sind. Und Es ist ein trübes Ale, alles Bio, also Bioland zertifiziert und so weiter. Ich habe das im Urlaub gekauft, so ein Vierer oder so ein Sechserpack, ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Und fand das echt lecker, trübes Bier. Ich bin ein bisschen erschrocken über die relativ schlechten Kritiken bei Antep. Da ist es, glaube ich, unter 3. Und deswegen muss ich es mal hier picken. Ich breche eine Lanze für dieses Bier, weil ich fand das echt lecker. Vielleicht war ich auch in der Hochstimmung vom Urlaub, aber ich habe mindestens eine Flasche noch mitgenommen. Und ja, vielleicht habe ich mich dann an den Urlaub zurückerinnert und fand das dann weiterhin besser, als es vielleicht ist. Das kann man wirklich, war sehr angenehm zu trinkendes Bier. Also ich habe da nichts dran zu meckern und ganz solides, bezahlbares Bio-Bier. Also wenn ihr mal im Norden seid und das kriegt, könnt ihr kaufen und ihr werdet nicht enttäuscht sein, wäre jetzt meine Empfehlung, während ihr das nach den Untappd-Kritiken wahrscheinlich eher nicht kaufen würdet.
Und während ich jetzt hier gerade raussuchen wollte, den Link für diese Liquid Death-Dinger, habe ich festgestellt, dass die auf der Website nur noch 2 von ihren Flavors da haben, nämlich genau die ich nicht gekauft habe.
Okay.
Also war,
der Markt regelt.
Ja, vielleicht hat es der Markt schon geregelt und das wurde nur noch abverkauft, was ich da gekriegt habe. Ich weiß es nicht. Jedenfalls muss ich mal gucken, dass ich da irgendwo einen anderen Link herbekomme, den man verwenden kann. Vielleicht wird das ja auch irgendwo, vielleicht gibt es ja auch irgendwo ein Wassertestportal.
Wahrscheinlich. Es war übrigens wirklich Dollar Rupper Destille. Die machen auch Schnaps. Ja, den habe ich aber nicht getrunken, weil da bin ich nicht so.
Also ich habe hier, er ist ganz lustig, dieses Convicted Melon zum Beispiel. Das hat bei Target hat das 3,8 Sterne und bei Walmart hat das irgendwie 4,6 Sterne als Bewertung. Beim Natura Market sind es dann nur noch 4,0. Also da gehen die Meinungen wohl je nach Gruppe auseinander. Ich versuche mal einen gescheiten Link zu finden. Wenn nicht, müsst ihr euch, verlinke ich irgendein Bild aus dem Internet. Aber das wird ja dann irgendwann verschwinden, das ist ja das Problem. Gut, Ulrich, damit wären wir am Ende, oder?
Yes.
Tatsächlich, sind wir auch. Vielen Dank fürs Zuhören, www.mikroökonomen.de. Da findet ihr alles Weitere. Und könnt auch ein paar Kommentare hinterlassen, Premium-Abos abschließen, Reddit und Mastodon, wie auch X, heißt ja nicht mehr Twitter, ne? X, da beim bösen Elon, sind wir immer noch als Mikroökonomen. Könnt ihr auch vorbeigucken. Und ja, ansonsten sind wir jetzt wieder da und es folgen dann demnächst auch wieder ein paar Premium-Folgen für Mikroökonomen wie auch Foreign Times. Euch eine schöne Zeit. Bis alsbald mal wieder. Tschüss.
Ciao.
Das war Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Du willst unsere exklusiven Premium-Folgen schon vor allen anderen hören? Dann werde jetzt Mitglied und unterstütze uns mit deiner Spende auf mikroökonomen.de. Bis zum nächsten Mal.